Jesus, dir vertraue ich, dich beten wir an. Wusstet ihr, dass Jesus für euch gebetet hat? Im hohepriesterlichen Gebet, da heißt es Jesus Gebet für all die, die noch zum Glauben kommen werden. Damals vor 2000 Jahren hat Jesus für uns hier gebetet. Er hat für dich und für mich gebetet, damit wir zum Glauben kommen, das ewige Leben erkennen, erhalten, als seine Jünger leben. Jesus betete auch um seine Verherrlichung seiner Person, um das Zeugnis in der Welt, um Trost, um Bewahrung, um die Verbreitung des Evangeliums, um die Bewahrung der Wahrheit in der Welt, um die Verkündigung seines Namens, um den gehorsamen Glauben, um die noch zum Glauben kommen werden und damit sie alle eins sind. Das ist mal ganz kurz zusammengefasst, 26 Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 17, das auch das hohe priesterliche Gebet genannt wird. Ja, Jesus betet sein Gebet und endet damit um die Einheit und die Liebe unter den Christen. Es lag Jesus am Herzen, dass die, die ihm nachfolgen, auch eins sein würden. Er sah die Jünger damals schon und er sah die Konflikte, er sah einfach, dass sie unterschiedlich waren und dass der eine oder andere sich gefragt hat, wer kann zu rechten oder zu linke sitzen, wer ist besser dran oder wer ist besser. Das wusste er alles. Und er wusste auch, was uns hier heute beschäftigen würde. Und er wusste auch, welche Probleme oder Schwierigkeiten wir heute hier in Burghausen, aber auch die Christen weltweit haben würden. Und dafür hat er gebetet. Er hat verstärkt um die Einheit und um die Liebe unter den Christen gebetet. Jesus wusste, dass seine Jünger streiten würden. Er wusste, dass auch wir manchmal Konflikte haben würden. Welches kein gutes Zeugnis geben würde in der Welt. Und darum hat er gebetet, Vater, mach sie eins, so wie du und ich eins sind. Und ich möchte mit euch den Text lesen aus Johannes 17, die Verse 20 bis 26. Und da heißt es, ich bete nicht nur für die Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese Jünger wissen, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde ihnen auch weiterhin offenbaren. Das tue ich, damit deine Liebe zu mir, in ihnen bleib und ich in ihnen. Was für tolle Verse. Was für ermutigende Verse, zu wissen, dass Jesus für uns um diese Einheit und um diese Liebe untereinander vom Vater gefleht hat, um Schutz und Bewahrung. Erstens das Gebet um die Einheit unter den Christen. In Vers 20 sagt Jesus oder bat Jesus darum, dass sie eins sein können mit Gott, wie er selbst eins mit dem Vater ist. Jemand hat mal gesagt, er betete darum, dass sie nicht als Einzelwesen für sich leben, sondern eine Einheit mit Gott bilden möchten. Oft ist es so selbstverständlich, dass wir alle unseren Alltag nachlaufen, unseren Alltag so gestalten, und oft dreht sich vieles um uns. Aber Jesus betete, und es lag ihm am Herzen, dass wir, das Miteinander und vor allem, dass sie eins sind. Der Wettstreit der Kirche untereinander, ihre Uneinigkeit und mangelnde Friedfertigkeit tut dem Christentum Abbruch. Es schadet und macht das Gebet Jesu zu Schande. Einander bekämpfende Kirchen oder Christen können der Welt das Evangelium nicht authentisch verkündigen. Die Verkündigung des Evangeliums, die Botschaft der Versöhnung, des Friedens mit Gott und den Menschen sowie untereinander bedarf ein authentisches, gelebtes Zeugnis in der Welt, um eine Wirkung zu erzielen, um Glaubwürdigkeit zu haben. Ja, um eine Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Es geht hier um die sichtbare Einheit der Christen sowie die Kirche, die in der Gesellschaft wahrnehmbar ist. Denn es heißt in Vers 21, dann wird die Welt glauben. Wann wird sie glauben? Was steht da? Wenn wir eins sind. Das heißt, Jesus war darauf bedacht, Jesus hat es ausgesprochen, Jesus hat es formuliert, Jesus hat es von Vater gebracht und gesagt, Vater, wenn sie eins sind, dann wird die Welt glauben. Dann werden sie das Zeugnis, die Botschaft uns abnehmen. Dann werden wir glaubwürdig rüberkommen, authentisch. Die organisatorische Einheit unter den Christen ist kein Ersatz für die geistliche Einheit, wenngleich auch eine organisatorische Unterschiede oder Trennung unter den Christen zweifellos ein negatives Zeugnis für Christus und Christen in der Welt abgeben. Paulus hat das in der ersten Zeit der Gemeinde mehrfach betont. Und er hat es einfach gesehen, dass das, was schon unter den Jüngern war, dass sie sich nicht einig waren, hat sich in der ersten Gemeinde, in der Urgemeinde, verbreitet. Und er betet in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 10, Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen, und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Er beginnt den Brief mit diesen Worten. Warum? Paulus forderte die Christen auf, in Frieden und in Einheit zu leben, und er hatte gehört, dass diese Einheit in der Gemeinde Schaden genommen hat. Denn Parteiungen entstanden, Rechtsstreitigkeit, Spannung zwischen stark und schwach, Feindseligkeit, Zank, Neid, Gleichgültigkeit gegenüber den Armen beim Herrn mal, Stolz auf geistliche Gaben, Überheblichkeit spiegelt den Geist der Uneinigkeit wider und schadet dem Zeugnis der Gemeinde in der Welt. Ich denke, da haben wir als Kirche in der Vergangenheit, haben wir als Christen oft versagt. Und nicht nur wir, sondern schon vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren war das ein Problem der Gemeinde. Und Paulus fordert sie auf in mehreren Stellen, in unterschiedlichen Briefen: Hey, besinnt euch auf die Einheit. Nur dann können wir ein authentisches Zeugnis der Welt geben und nur dann kommen wir glaubwürdig rüber und nur dann wird die Welt erkennen. So wie Jesus es hier betet, im Text heißt es, dann wird die Welt glauben. Dieses Gebet Jesu für die Einheit meint nicht bloß eine geistliche oder unsichtbare Einheit, sondern eine Einheit für die Welt sichtbar ist. Das heißt in Vers 21, dann wird die Welt glauben. Du und ich mit unser Leben können dazu beitragen, dass die Menschen um uns herum anfangen zu glauben. Und darum bittet Jesus. Jesus bat darum, dass die Jünger eins sein möchten, wie er und der Vater eins sein. Kein Gebet Jesu ist durch das Verhalten einzelner Christen und sämtliche Kirchen so sehr gehindert worden, in Erfüllung zu gehen, wie gerade dieses Gebet im Hohepriesterlichen, in Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet. Jesus bat Gott, er möge die Jünger vor dem Bösen behüten und bewahren. Umso tröstlicher ist es, dass Gott über unser Leben in der Welt wacht. Er kennt uns. Er weiß, was uns bewegt und was uns beschäftigt. Wie sieht dieses Einssein oder Einheit aus, um die Jesus betet? In den ersten zwei Predigten über Johannes 17 haben wir schon gesehen, dass das Einssein zwischen Jesus und Gott sich allein auf das Einssein in der Liebe und im Gehorsam zueinander gründete. Jesus betete um das Einssein in der Liebe zu Gott. Er betete darum, dass die Menschen in ihrer Liebe zu ihm eins sein können und sich wegen dieser Liebe zu ihm auch untereinander lieben dürfen. Ich habe die Verse mal ein bisschen verglichen und eine kleine Tabelle gemacht, wo wir einfach sehen, Jesu Gebet für alle, die an ihn glauben werden. Das Verhältnis Vater zum Sohn spiegelt sich eine Einheit in den Versen 21 und 23 wieder. Sohn zum Vater in den Versen 11, 21, 23 und 26. Sohn zu den Gläubigen 21, 23 und 26. Und so sehen wir einfach diese Begriffe, die Jesus im Gebet formuliert hat. Ob das die Heiligkeit war, Gehorsam oder Liebe oder die Sendung oder Erkenntnis oder Kenntnis, dass die ein Hin und Her ist. Im Grunde genommen, Gott, der Vater zu Jesus, Jesus zu Gott, zum Vater und Jesus zu den Gläubigen. Ein Kreis, der nie endet. Dieses Einssein gründet sich ausschließlich auf das Einssein der Herzen. Dass es für alle christlichen Kirchen einmal eine einheitliche organisatorische Form geben wird, ist utopisch. und wird hier auf Erden niemals vorkommen. Das glaube ich. Das haben die letzten 2000 Jahre bewiesen. Aber das Einssein in Christus macht diese Unterschiede bedeutungslos, weil es die Menschen in Liebe miteinander verbindet. Da sind wir oft noch weit entfernt. Um die Einheit der Christen ist es nicht nur deswegen so schlecht bestellt, weil wir unsere eigene Kirche, Vorstellungen und eigene Gottesdienstordnungen mehr lieben, als wir uns gegenseitig und untereinander lieben. Und ich denke, das ist das größte Problem. Dass wir unsere eigene Vorstellung, unsere eigene Gottesdienstordnung oder unser eigenes Ideal mehr lieben als Gott und uns gegenseitig. Jesus sagt, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn wir Christen unsere Mitmenschen wirklich lieb hätten, so würden sich mehr für den Glauben interessieren. Davon bin ich überzeugt. Nur die Liebe, die Gott den Menschen ins Herz pflanzt oder ausgegossen hat, vermag die Schranken niederzureißen, die wir Menschen zwischen uns und zwischen Kirchen aufgerichtet haben. Jesus erkannte dies damals und er wusste es und bat darum. Er bat, dass diese Einheit, die allein dazu imstande sei, die Welt von der Wahrheit des christlichen Glaubens und der Stellung Jesu Christi zu überzeugen Wirklichkeit würde. Die Tragik der Kirchen besteht darin, dass die Christen nicht in Einheit leben oder leben wollen. Sie ihre eigene Vorstellung mehr lieben als Christus selbst. Und angesichts der Uneinigkeit unter den Christen und Kirchen kann die Welt unmöglich erkennen, worin der höchste Wert des christlichen Glaubens steht. Ist es die Liebe zu Gott und den Menschen? Jeder Einzelne von uns ist gefragt. Und ich denke, keiner von uns kann sich da freisprechen. Ob diese Einheit da ist, dieses mit sich selbst im Reinen zu sein, die Einheit mit Gott, die Einheit untereinander, und es fängt schon an mit unseren Mitmenschen, in der Familie, in der Ehe und so weiter und so fort. Ein zweiter Gedanke. Die Verheißung und das Geschenk der Herrlichkeit. Zweitens, Jesus betet zu Gott, die Jünger sollen in der Wahrheit geheiligt werden. Wer Gott dienen will, muss etwas von Gottes Güte, Art und Weisheit besitzen. Wer den heiligen Gott dient, muss selbst heilig sein, sagt Vers 17. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wir dürfen nie vergessen, dass Gott auch uns zu einem besonderen Dienst erwählt hat, geheiligt und geweiht hat. Und dieser besondere Dienst besteht darin, dass wir Gott lieben und erkennen, im Gehorsam sind und sein Wort halten, danach leben, aber auch andere darin unterweisen, ja, den Weg zu Jesus zeigen. Jesus betet nun auch für die vielen, die noch zur Gemeinde hinzukommen werden. Er sieht die Gefahr der Zerrissenheit. Er sieht die Gefahr der Uneinigkeit schon damals und auch heute. Umso mehr noch in der Zukunft. Deshalb das Gebet um Einheit aller Gläubigen. Zuletzt geht sein Blick auf die kommende Herrlichkeit, in der alle Gläubigen bei ihm sein werden. Sie fängt hier bereits schon an, im Hier und Jetzt. Je mehr die Liebe Gottes und er selbst Wohnung bei den Seinen findet, umso mehr wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar unter den Christen. Die Herrlichkeit Jesu lag darin, dass die Menschen an seinem Leben, seinen Taten, seinen Worten und an seiner Macht erkannten, dass er in einer ganz besonderen Beziehung zu Gott stand. Wir werden verherrlicht, wenn die Menschen in uns den Widerschein Gottes erkennen. Wir werden verherrlicht, wenn die Menschen erkennen, dass sich in unserem Dienst an den Mitmenschen in der Liebe, die wir ihnen zeigen, die Liebe Gottes widerspiegelt. Hier heißt es, wie Christus, so werden auch wir verherrlicht, wenn die Menschen durch uns und unser Verhalten anfangen, nach Gott zu fragen und zu suchen. Ich war gestern auf einer Geburtstagsfeier. 18 Jahre Feier, Meilenstein, erwachsen werden. 30 Leute oder über 30 waren zusammen. Es wurde etwas spät, ich gestehe, habe wenig Schlaf bekommen. Und als ich die Rechnung bezahlen wollte, fragte die Bedienung: Ihr wart eine ganz besondere Gruppe. Oh, sag ich, waren wir eine besondere Gruppe? Man hat einfach gemerkt, das Miteinander war anders wie bei allen anderen 18-Jährigen. Oder Geburtstagsfeiern. Und ich nahm mir einfach ein bisschen Zeit, um mit der Bedienung drüber zu reden. Ich wollte wissen, was ist es? Und sie sagte, ihr seid irgendwie anders. Und ich fragte, wie würden Sie das beschreiben? Und da sagte sie, ja, das Miteinander, dieses Harmonische, Liebende, dieses den anderen nicht fertig machen, aber auch irgendwie eine Kraft spüre ich, die von Gott kommt. Und ich war erstmal baff. Und dann schrieb sie meinen Namen auf für die Quittung und sagte, Isaac, wie interessant, hat das was mit dem Glauben zu tun? Ich sagte, ja, ich bin Pastor hier der Freikirche. Sie war überrascht, aber sie war erstaunt und betroffen von dem Zeugnis. Und ich dachte mir, wie passend, wie passend. Das sollten wir sein, damit die Welt glauben kann. Wir haben nicht in der Runde mit ihr über Gott geredet. Wir haben auch nicht jetzt eine Predigt da gehalten, sodass sie etwas mitbekommen hat. Wir haben da keine Lieder gesungen beim Kegeln, in der Hinsicht Christliche, dass sie die Botschaft gehört hat. Und doch hat sie wahrgenommen etwas. Und sie sagte, sie möchte auf jeden Fall uns mal besuchen, hier im Gottesdienst. Diese Nacht wäre wahrscheinlich sehr kurz, deshalb würde sie es nicht schaffen. Aber was macht uns als Christen glaubwürdig? Was strahlen wir aus? Was nehmen die Menschen um uns herum wahr? Dass wir uns vergleichen? Ich bin besser, ich bin besser, ich bin gescheiter, ich bin geistlicher, ich bin talentierter. Was nehmen die wahr? Ich wünsche mir von tiefstem Herzen, dass die Menschen um uns herum wahrnehmen, die Liebe zu Gott, die Liebe zum Menschen. Als Christen sind wir davon überzeugt, wenn wir alle Erfahrungen Jesu Christi teilhaben oder an seiner Erfahrung teilhaben, an Leid und Freud, so werden wir auch verherrlicht werden in Zukunft. Das Leben der Christen untereinander, darum ging es Jesus hier im Gebet. Der innige Wunsch von Jesus galt der Einheit seiner Jünger. Er wollte sie zu einem mächtigen Zeugnis für die Realität der Liebe Gottes, ja, vereinen. Tragen wir, tragst du, trage ich dazu bei, den Leib Christi, die Gemeinde zu einen? Oder sagen wir, ich bin Geistlicher? Ich bin ja schon so lange Christ. Werd erstmal so alt. Lies erstmal 10-mal die Bibel. Nein. Glaub's mir, darauf kommt es nicht an. Ob du nur einmal die Bibel gelesen hast oder 10-mal. Ich hoffe, dass wenn es 10-mal sind, dass es gewisse Auswirkungen hat, dass es uns mehr und mehr bewegt und auch dazu anspornt. Aber es kommt darauf an, ob wir in Einheit und in der Liebe leben. Miteinander und Christus im Blick haben. Ich möchte uns Mut machen, in Demut zusammenarbeiten, deine Zeit und dein Geld zu investieren in das Reich Gottes, Christus ehren und sich nicht weigern, durch Diskussionen, durch trennende Dinge uns ablenken zu lassen. Paulus ermutigt die Philipper. In Kapitel 2, die Verse 1 bis 4 möchte ich lesen. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch für die andere und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Paulus ermutigte die Philipper. Und das möchte ich auch tun. Der Vers 26 schließt, indem er auf die Liebe zurückkommt, zu sprechen. Zu lieben war kein neues Gebot. Andere so sehr zu lieben, wie Christus die Menschen liebte, das war revolutionär. Jetzt sollen wir andere Menschen auf der Grundlage der aufopfernde Liebe von Jesus lieben. Jesus war ein lebendiges Beispiel für Gottes Liebe, so wie wir lebendige Beispiele für die Liebe von Jesus sein dürfen, können, sein sollen. Eine solche Liebe wird nicht nur Ungläubige zu Christus bringen, sie wird auch dafür sorgen, dass die Gläubigen in einer gottfeindlichen Gesinnung, gesinnten Welt stark und vereint bleiben. Jesus war ein lebendiges Beispiel dieser Liebe. So wie wir die lebendigen Beispiele für die Liebe von Jesus sein dürfen oder sollen. Jesus sagt, dass andere Menschen an unsere Liebe oder Christusähnliche Liebe erkennen werden, dass wir seine Jünger sind. Was nehmen die Menschen wahr? Liebe ist mehr als ein warmherziges Gefühl. Sie ist eine Einstellung, die sich in der Tat offenbart. Sie ist eine Entscheidung, die ich täglich treffen darf, täglich treffen muss. Liebe ich meinen Nächsten? Es ist eine Entscheidung, die ich täglich treffen muss. Liebe ich meinen Ehepartner? Liebe ich mein Kind? Liebe ich meine Eltern? Und ich hoffe, dass wir diese Entscheidung treffen. Diese Art von Liebe ist schwer, deshalb werden Menschen aufmerksam und werden über den Glauben nachdenken. Die Bibel ist voll von Beispielen. 1. Korinther Kapitel 13. Christen können Einheit untereinander erfahren, wenn sie in der Verbundenheit mit Gott und in der Liebe zu ihm leben. Und das wünscht sich Jesus. Das lag ihm am Herzen, als er Gemeinschaft mit dem Vater hatte, als er zum Vater betete. Und das wünsche ich uns, dass wir Feuer kriegen. Feuer, Begeisterung für das Reich Gottes. Dass wir in Einheit leben, dass wir in Liebe leben, dass wir den Glauben nach außen tragen und wenn es nötig ist, Worte nutzen. Jesus schließt das Gebet mit der Ankündigung, den Namen des Vaters kundgetan zu haben, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja, damit ich selbst in ihnen bin oder wohne. Christus in uns. Wir in Christus, unsere Identität. Wie der Heilige Geist in den Gläubigen wohnt, so wohnt auch der Vater und der Sohn durch die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns. Und das war Jesus' Anliegen. Damit schließt er das Gebet und sagt, Herr, bitte, Vater, bitte, lass die Liebe in ihnen wohnen. Das Gebet endet mit der Bitte um die Einheit, Erkenntnis, Sendung und Liebe zwischen Gott und dem Sohn, so wie Jesus zu seinen Jüngern. Und das ist meine Bitte. Lasst uns als Gemeinde gemeinsam ein glaubwürdiges, authentisches Zeugnis sein für die Welt, da wo wir sind. Amen. Ja, danke, himmlischer Vater, dass du unser Herr bist. Danke, Herr Jesus, dass es dir am Herzen lag, dass die Jünger eins sein werden. Eins sein können, eins sein sollen. Ja, um die Einheit bemüht sein soll. Danke, Herr Jesus, dass du für diese Einheit gebetet hast. Für all die, die noch zum Glauben kommen werden in Zukunft. Und das heißt, auch für uns hier und heute hast du gebetet, dass wir in Einheit leben und in der Liebe leben zu dir und zueinander. Und Herr, mein Gebet ist es, schenk du uns die Kraft. Herr, hilf du uns, dass wir so begeistert für den Glauben sein können, wie Fußballer oder wie Zuschauer vom Fußballspiel oft schreien können, wenn es ein Tor gibt. Herr, hilf du uns, dass wir so leben können, mit der gleichen Begeisterung. Herr, hilf du uns, dass wir für dich leben können. In Liebe, in Einheit, damit die Welt glauben kann, damit die Welt erkennen kann, dass du in uns lebst, dass wir deine Jünger sind, dass wir dir nachfolgen, dass du in uns wohnst. Herr Jesus, schenk du uns die Kraft. Wir aus uns heraus können es nicht. Nur wenn du in uns wirkst, wenn du täglich in uns Wohnung nimmst und dich ausbreitest und wir dich nicht eindämmen oder beiseite schieben, nur dann werden wir ein Zeugnis sein. Danke, Herr, dass du für uns, für mich, beim Vater gebetet hast. Danke, Herr. Für dein Gebet für uns.